NDR Info. Echo des Tages.
Freiheit statt 28 Jahren Haft. Das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat heute den serbischen Nationalistenführer Vojislav Šešelj freigesprochen, nach jahrzehntelangen Ermittlungen. Warum dieses Urteil und wie man im früheren Jugoslawien reagiert, darum geht es gleich hier im Echo des Tages. Weitere Themen: Wie kann man nach den Anschlägen von Brüssel unsere Flughäfen sicherer machen? Das war heute Thema bei EU-Experten. Wie werden die Flüchtlinge den Arbeitsmarkt verändern? Die Zahl der Arbeitslosen in diesem März jedenfalls war wieder spürbar gesunken. Was ist der Bundesverkehrswegeplan bis 2030 wert? Umweltverbände haben heute den Daumen gesenkt. Gleichzeitig sind Bahnkunden entsetzt, dass demnächst 2 Wochen lang Teile der wichtigen Achse zwischen Hannover und Kassel gesperrt werden könnten, auch während der Hannover-Messe. Und am Ende der Sendung: Die Literatur trauert um einen Nobelpreisträger und wichtigen Berichterstatter aus dem Holocaust. Der ungarische Schriftsteller Imre Kertész ist tot. Hören Sie einen Nachruf gegen 19 Uhr. Im Studio ist Sabine Rhein. Guten Abend. Zunächst eine Nachricht, die heute Vormittag für Aufregung gesorgt hat. Das amerikanische Verteidigungsministerium will künftig zusätzlich mehr als 4000 Soldaten mit Panzern nach Osteuropa verlegen. Eine Reaktion auf Sorgen der NATO-Partner an der Grenze zu Russland, heißt es. Einzelheiten von Jan Bösche.
Worum es geht, verrät schon der Name der Pentagon-Initiative, übersetzt etwa Europäische Beruhigungsinitiative. Beruhigt werden sollen besonders die östlichen NATO-Mitgliedsländer, die Angst vor einem russischen Angriff haben. Ben Hodge, kommandierender US-General in Europa, erklärte im Februar bei NPR:
Having equipment here in Europe.
Wenn wir hier in Europa Equipment haben, stationiert in osteuropäischen Ländern, das vergewissert die Alliierten, dass wir unsere Versprechen einhalten. Die ständige Präsenz von US-Truppen ist die beste Form der Abschreckung, sodass wir nicht gegen die Russen kämpfen müssen. Die Details sind nun bekannt geworden. Das Pentagon will eine zusätzliche Brigade nach Europa schicken, die dritte. Eine Brigade hat rund 4200 Soldaten. Mit der Brigade soll auch neues Equipment nach Europa gebracht werden, mit dem das bisherige Übungsequipment abgelöst wird. Während die Soldaten weiter durch die Staaten rotieren, soll das Equipment dauerhaft auch in Osteuropa stationiert werden. Eine Pentagon-Sprecherin sagte, die Truppen bekämen die modernste Ausstattung, die die US-Armee zu bieten hätte. Verteidigungsminister Ashton Carter hatte im Kongress für seinen Plan geworben. Mehr US-Truppen, die in Europa rotieren, mehr Übungen mit unseren Alliierten, mehr bereitstehendes Kriegsgerät und eine bessere Infrastruktur, um das alles zu unterstützen. Die Initiative kostet Geld. Für das kommende Haushaltsjahr beantragte Carter 3,4 Milliarden Dollar für den erweiterten Einsatz in Europa. Das ist 4-mal so viel, wie bisher dafür ausgegeben wird. Kombiniert mit den US-Truppen, die bereits in Europa sind, werden wir Ende 2017 in der Lage sein, schnell höchst kompetente Bodentruppen zu formieren, einsetzbar in der Region, wenn nötig. Nach dem Ende des Kalten Krieges war die Zahl der US-Truppen in Europa massiv reduziert worden. Zurzeit sind dort noch rund 62.000 Soldaten stationiert. Eigentlich wollte das Pentagon die Zahl weiter reduzieren, um Geld zu sparen. Die Spannungen mit Russland sorgen nun dafür, dass dieser Trend umgekehrt wird.
Eine zusätzliche US-Panzerbrigade nach Osteuropa, was bedeutet das? Hören Sie einen Kommentar dazu von Andreas Flocken.
Nein, das ist kein Säbelgerassel. Die Entsendung einer Kampfbrigade nach Osteuropa ist auch keine Rückkehr des Kalten Krieges. Dieser Schritt ist erwartet worden und kommt nicht überraschend. Bekanntlich ist das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland seit dem Ukraine-Konflikt gespannt. Die USA haben sich vor diesem Hintergrund schon vor einiger Zeit entschieden, die für Europa zuvor beschlossenen Abzugspläne zu korrigieren. Denn die osteuropäischen NATO-Mitglieder sind besorgt. Vor allem die Balten und Polen fühlen sich nicht zu Unrecht durch Russland bedroht. Sie fordern stärkeren militärischen Schutz. Die US-Ankündigung ist ein Versuch, die Ängste der Osteuropäer ernst zu nehmen. Sie richtet sich nicht unmittelbar gegen Russland, denn 5000 US-Soldaten sind keine echte Bedrohung für Moskau. Zur Erinnerung, vor dem Fall der Mauer standen sich in Ost und West mehr als 1 Million hochgerüsteter Soldaten gegenüber, bereit, jederzeit zuzuschlagen. Der US-Militärverband wird zudem nicht dauerhaft in Osteuropa stationiert, sondern im Rahmen von Übungen rotieren. Ein Signal an die russische Regierung, dass der Westen an der NATO-Russland-Grundakte von 1997 festhält. Denn diese Vereinbarung aus einer Zeit, als Russland noch ein Partner war, verbietet die dauerhafte Stationierung von NATO-Kampftruppen in Osteuropa. Zum Ärger der osteuropäischen Regierungen. Vor allem Polen bemüht sich seit einiger Zeit intensiv, dieses Abkommen aufzukündigen. Warschau und andere osteuropäische Hauptstädte sehen sich darin in ihrer Souveränität eingeschränkt. Kritisiert wird, man sei durch solche Beschränkungen kein Vollmitglied der NATO. Doch eine Aufkündigung der NATO-Russland-Grundakte wäre ein fataler Schritt. Eine Maßnahme, die die NATO-Führungsmacht USA trotz des Drucks der Osteuropäer bisher zu Recht immer wieder abgelehnt hat. Das Ende der Grundakte wäre eine Eskalation und könnte zu einer offenen Auseinandersetzung zwischen Ost und West führen. Eine Aufrüstungsspirale sowie Aktions- und Reaktionsprozesse müssen aber verhindert werden. Die Ankündigung, eine US-Kampfbrigade zu entsenden, soll daher vor allem Balten und Polen beruhigen, gerade angesichts des im Juli stattfindenden NATO-Gipfels in Warschau. Ob das gelingt, das bleibt allerdings offen. Denn in den osteuropäischen Ländern gibt es große Zweifel an der Glaubwürdigkeit der NATO-Beistandspflicht. Doch Sicherheit schafft man nicht allein durch die Entsendung von Soldaten. Viel wichtiger ist der politische Dialog. Denn trotz des Ukraine-Konfliktes darf der Gesprächsfaden nach Moskau nicht abreißen. Überfällig ist daher, den seit dem Ukraine-Konflikt nicht mehr tagenden NATO-Russland-Rat wiederzubeleben. Denn angesichts Krisen wie in Syrien sind beide Seiten aufeinander angewiesen. Einen weiteren Großkonflikt kann sich die Staatengemeinschaft nicht leisten.
Andreas Flocken kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat heute ein weiteres Urteil zu Verbrechen während des Bürgerkriegs im früheren Jugoslawien gesprochen. Angeklagt war der serbische Nationalistenführer Vojislav Šešelj. Die Anklage sah ihn wegen seiner hasserfüllten Propaganda gegen Kroaten und Muslime verantwortlich für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Urteil heute dürfte auch Šešelj selbst, der sich in Serbien aufhielt, überrascht haben. Das Tribunal sprach ihn frei, wie Ralf Lachmann berichtet.
28 Jahre Haft hatte die Anklage zuvor gefordert. Der vorsitzende Richter Jean-Claude Antonetti sagte wörtlich, Vojislav Šešelj ist mit diesem Urteil ab sofort ein freier Mann.
Vojislav Šešelj est donc un homme libre à la suite de ce verdict.
Šešelj selbst war nicht vor dem Tribunal erschienen. Das Gericht hatte ihm 2014 erlaubt, in seiner Heimat Serbien sich wegen einer Krebserkrankung behandeln zu lassen. Seither verweigerte er die Rückkehr nach Den Haag. Die Anklage hatte dem heute 61-jährigen Serben Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Zeit der Balkankriege Anfang der 90er Jahre vorgeworfen. Šešelj galt als Chefpropagandist eines von ihm erträumten Großserbiens. Das Gericht wies alle 9 Anklagepunkte jedoch im Kern zurück.
À la majorité, la juge l'attendit dissidente.
Šešelj, ein ehemaliger Getreuer von Jugoslawiens Ex-Präsident Milosevic, sei zwar ein Nationalist und politischer Aktivist gewesen, sagten die Richter. Als verantwortlichen Anführer einer ultranationalistischen Serbenmiliz, wie es die Anklageschrift darlegte, sahen ihn die Richter aber nicht und wiesen darum die Anklagen zurück.
Au coutume de la guerre, déclare l'accusé non coupable à la majorité.
Dem UN-Tribunal hatte sich Šešelj 2003 noch selbst gestellt und mehrere Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Derzeit macht er als Chef der serbischen radikalen Partei Wahlkampf in Serbien, wo im April ein neues Parlament gewählt wird. Er habe täglich Veranstaltungen und keine Zeit, sich mit Den Haag zu befassen, erklärte Šešelj einer serbischen Zeitung. Wörtlich sagte er mit Blick auf die Haager Richter und Ankläger, mit denen bin ich fertig.
Freispruch für Vojislav Šešelj. Die Reaktionen in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens fielen entsprechend aus. Carla Engelhardt berichtet.
Entsetzen, Kritik und Kopfschütteln in Kroatien und Bosnien. Jubel im rechtsextremen Lager in Serbien. Der Freispruch des UN-Kriegsverbrechertribunals kam für den serbischen Nationalisten Vojislav Šešelj überraschend. Aber er genoss in Belgrad seinen Triumph. Im Nachbarland Kroatien sprach Ministerpräsident Tihomir Orešković von einem schändlichen Urteil. Es sei eine Ohrfeige für alle Opfer von Šešeljs Hetzpolitik, meinte der frühere kroatische Veteranenminister Predrag Matic. Für ihn ist Šešelj ein Experte für Kriegshetze. Das internationale Gericht sprach Šešelj dennoch frei, weil anders als der verurteilte Serbenführer Radovan Karadzic, der in Bosnien und Herzegowina während des Krieges in den 1990er Jahren tatsächlich die Befehlsgewalt innehatte, Šešelj die meiste Zeit nur radikaler Oppositionsführer war, ohne direkte Macht. Nach dem Urteilsspruch hat Šešelj angekündigt, seine Schadensersatzklage gegen das UN-Tribunal von 12 auf 14 Millionen Euro zu erhöhen. Rund 12 Jahre saß er in Untersuchungshaft. Nun ist Šešelj ein freier Mann und kandidiert als Spitzenkandidat seiner serbischen radikalen Partei bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in 3 Wochen. Šešelj und seinen Nationalisten werden gute Chancen prognostiziert.
Nach den Anschlägen von Brüssel treibt viele die Frage um, wie man Flughäfen sicherer machen könnte. Es ist die Lösung, Koffer und Fluggäste künftig schon vor der Abflughalle zu kontrollieren. Das war Thema heute von EU-Experten in Amsterdam. Sie sollen Vorschläge für die Verkehrsminister vorbereiten. Sebastian Schöbel berichtet, worum es geht.
Neben diversen Pannen im Antiterrorkampf steht auch die Frage im Raum, wie man in Zukunft verhindern kann, dass Attentäter vor allem an Flughäfen so leicht eine große Menschenmenge gefährden können. Eine Frage, die auch EU-Transportkommissarin Violeta Bulc beantworten muss. Sie stellte jedoch erst einmal klar:
I have to say that aviation safety that Europe has is the safest in the world.
In Sachen Luftfahrtsicherheit sei Europa der sicherste Ort der Welt, so Bulc. Zudem sei die Frage, wie Flughäfen nun sicherer gemacht werden können, nicht unbedingt eine Frage für die Europäische Union.
This is a matter of national authorities.
Das ist eine Angelegenheit für die nationalen Behörden. Wir sollten außerdem nicht vergessen, dass der Anschlag vor der eigentlichen Sicherheitsüberprüfung stattfand.
Before the security check.
Also vor dem Bereich, in dem bereits strenge Auflagen gelten, während die Wartehalle vor dem Sicherheitsbereich in vielen europäischen Flughäfen derzeit offen für jedermann ist. Kommissarin Bulc sieht derzeit auch keinen Grund daran, kurzfristig etwas zu ändern. Die Reaktionen auf die Anschläge in Brüssel müssten verhältnismäßig sein, so Bulc, und auf einer Analyse der Gefährdungslage basieren. Aus Sicht der EU-Kommission scheint die Marschroute in Sachen Flughafensicherheit nach den Anschlägen von Brüssel klar zu sein. Bloß nicht übertreiben. Und im EU-Parlament sieht man das offenbar genauso.
Unterm Strich funktioniert eigentlich das bisherige Sicherheitssystem der Flughäfen ganz gut,
sagt der CDU-Europapolitiker Markus Pieper. Natürlich könne man zum Beispiel Europas Flughäfen baulich verändern, um große Menschenansammlungen zu vermeiden oder mehr Sichtkontrollen durch Sicherheitspersonal durchführen. Doch Reisende schon vor den Flughafengebäuden durch Metalldetektoren zu schicken, verlagere die Gefahr nur um ein paar hundert Meter, so Pieper. Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Zippel stimmt dem zu. Sie fürchtet nun vor allem den blinden Aktionismus der politisch Verantwortlichen.
100% Sicherheit wird es niemals geben. Wenn wir allen Vorschlägen folgen würden, die nach solchen Attentaten kommen, dann bleiben wir am besten zu Hause, packen eine große Glasglocke über uns drüber und gehen nicht mehr raus.
An der Sicherheitsschleuse im oder vor dem Flughafen lasse sich die Terrorgefahr ohnehin nicht mehr bekämpfen, sagt CDU-Politiker Markus Pieper.
Das Problem liegt in dem mangelnden Informationsaustausch der Polizeibehörden, der Geheimdienste in den europäischen Mitgliedstaaten untereinander.
Und genau da sieht Pieper die Kommission am Zug. Sie müsse jetzt dafür sorgen, dass sich die EU-Mitglieder in Zukunft besser miteinander abstimmen, Informationen miteinander teilen. Das Parlament wiederum müsse endlich den Austausch von Passagierdaten genehmigen, so Pieper.
Denn es kann ja nicht sein, dass wir ein schreckliches Ereignis nach dem anderen haben und es nur aus wirklich, wie ich finde, vorgeschobenen Datenschutzgründen nicht möglich sein soll, dass sich letztlich Sicherheitsbehörden dann in diesem sensiblen Bereich untereinander austauschen.
Kritiker der Fluggastdatenspeicherung sagen hingegen, auch die jüngsten Anschläge in Europa hätten damit nicht verhindert werden können. Und an Informationen über mögliche Gefährder habe es den Behörden sowieso nicht gemangelt, weder vor den Anschlägen in Paris noch denen in Brüssel.
Zu diesem Thema kam heute außerdem noch folgende Meldung. Salah Abdeslam, einer der Hauptverdächtigen der Pariser Terroranschläge, kann nach Frankreich ausgeliefert werden. Das haben Richter in Belgien entschieden. Abdeslam gilt den Terrorfahndern als Schlüsselfigur der Brüsseler Terroristenszene. Nach Deutschland. Die Zahl der Arbeitslosen ist erneut gesunken. 2.845.000 Menschen waren im März ohne Job. Für die Politik ein Grund zum Feiern, denn es sind 87.000 weniger als vor einem Jahr. Jobs in Deutschland seien in der Gesamtbetrachtung äußerst sicher, jubelte Arbeitsministerin Nahles. Einzelheiten und Reaktionen hat Klaus Buffo.
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiterhin alles im grünen Bereich. Die Frühjahrsbelebung hat im März zaghaft eingesetzt, aber der Winter war ja auch ausgesprochen mild. Und so ist der vergleichsweise schwache Rückgang der Arbeitslosenzahl um 66.000 kein Anlass zur Sorge. Umso mehr bewegt die Flüchtlingspolitik die Gemüter in Nürnberg. Zumal Frank-Jürgen Weise in seiner Doppelfunktion als Chef der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge weiterhin aufs Tempo drückt. Weise schätzt, dass noch immer rund 300.000 Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, noch keinen Asylantrag gestellt haben. Zugleich ist sein Ziel, den Stau von 400.000 noch unbearbeiteten Anträgen bis zum Jahresende abgearbeitet zu haben. Die jüngste Anfrage der Bundesregierung, Asylexperten des Bundesamtes vorübergehend nach Griechenland zu entsenden, sieht Weise mit gemischten Gefühlen.
Naja, die Personalnot in den Außenstellen, in den Ankunftszentren wird etwas größer, weil das eine beträchtliche Zahl sein könnte, die wir dahin entsenden. Man spricht über 200 Personen. Und es werden ja sehr erfahrene Personen sein, die wir eigentlich im Moment einsetzen zum Training der neuen Beschäftigten. Das ist jetzt erstmal eine kleine Erschwernis. Auf der anderen Seite kann es ja helfen, wenn wir an der Stelle dafür sorgen, dass es geordnete Asylverfahren in Griechenland gibt.
Den Plan von Bundesinnenminister de Maizière, Flüchtlingen für eine gewisse Zeit vorzuschreiben, wo sie zu wohnen haben, sehen die Arbeitsmarktexperten in Nürnberg zunächst positiv. Allerdings, so Detlef Scheele vom Vorstand der Bundesagentur, dürfe man nicht die Bewegungsfreiheit bei der Suche nach einem Arbeitsplatz einschränken. De Maizières sogenannte Wohnsitzauflage dürfe nur so lange gelten, wie der Betreffende von staatlichen Sozialleistungen leben muss.
Die Wohnsitzauflage könnte helfen, eine gewisse Stabilität in die Integrationskurse auch in ländlichen Räumen zu bringen. Gleichzeitig aber nicht zu verhindern, dass wenn Sprachkenntnisse da sind und wenn man sozusagen auf dem Arbeitsmarkt dann tatsächlich zur Verfügung steht, sozusagen andernorts einen Arbeitsplatz zu finden, und die Wohnsitzauflage entfiele immer, wenn sozialversicherungspflichtig gearbeitet wird.
Ähnlich argumentiert Detlef Scheele bei den Arbeitsgelegenheiten, im Volksmund 1-Euro-Jobs, mit denen Bundesarbeitsministerin Nahles Asylbewerbern unter die Arme greifen will. Es könne hier nur um einfache Tätigkeiten in den Flüchtlingsunterkünften gehen, die von den Kommunen und nicht vom Jobcenter organisiert werden.
Viele neue Autobahnen, 500 Ortsumfahrungen, viele Schienenprojekte. Insgesamt rund 1000 Baumaßnahmen plant der Bundesverkehrsminister bis 2030, nachzulesen im Bundesverkehrswegeplan. Vor etwa 2 Wochen hat der CSU-Politiker Alexander Dobrindt ihn vorgelegt. Die Umwelt- und Naturschutzverbände in Deutschland haben ihn nun unter die Lupe genommen. Ihr Urteil ist vernichtend, wie Dagmar Pepping berichtet.
Das Urteil der Umweltschutzverbände über den Bundesverkehrswegeplan von Minister Alexander Dobrindt fällt vernichtend aus. Ein Autobahnneubaukonzept. Maßlos enttäuschend, eine Farce. So beschreiben der Deutsche Naturschutzring, der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, der Verkehrsclub Deutschland und der Naturschutzbund NABU das 300 Seiten starke Dokument. Auch die Klimaschutzziele der Bundesregierung könnten so nicht eingehalten werden, sagt NABU-Präsident Olaf Tschimke.
Dieser Bundesverkehrswegeplan schreibt einfach nur die Fehler der Vergangenheit fort und ist einfach nicht angepasst an das, was eigentlich moderne Verkehrs- und Umweltpolitik und Nachhaltigkeitspolitik sein müsste.
Neubau statt Ausbau habe im Plan Vorrang, kritisiert Hubert Weiger, der Präsident des BUND. Alternativen, die zu weniger Eingriffen in Natur und Landschaft führen, würden nicht ausreichend geprüft.
Wir haben allein als Verband 50 Alternativen mit einem 2+1 Ausbau statt Bundesautobahnneubau angemeldet. Keine einzige dieser 50 Alternativen ist geprüft worden.
2+1 Ausbau, das sind Straßen mit wechselnden Überholspuren. Als Musterbeispiel, wo diese umweltverträglichere Alternative nicht geprüft worden ist, nannte Weiger die geplante A14 zwischen Schwerin und Magdeburg.
Eine Autobahn, die durch ein ökologisches Herzstück Deutschlands führt, durch das Biosphärenreservat, die eine Vielzahl von hochwertigsten Natura 2000 Gebieten zerstören würde.
Die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene sei nicht wirklich gewollt, bemängelt der VCD-Vorsitzende.
Unser größtes Problem haben wir im Bereich Schiene, dass wesentliche Engpässe nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Das betrifft insbesondere die Hafen-Hinterland-Verkehre, aber vor allen Dingen die Knoten.
Die vier großen Umweltverbände forderten Verkehrsminister Dobrindt auf, die derzeit laufende öffentliche Beteiligung der Bürger am Entwurf zu stoppen und eine grundlegend überarbeitete Fassung vorzulegen. Das Bundesverkehrsministerium hatte die umfangreiche Projektliste Mitte März ins Internet gestellt. Investitionsvolumen bis zum Jahr 2030 264,5 Milliarden Euro. Die Bürger können noch bis zum 2. Mai ihre Meinung zu den Plänen äußern, über ein Online-Portal oder per Post. 6 Wochen Zeit sind für ein solch komplexes Dokument viel zu wenig, beklagt NABU-Präsident Olaf Tschimpke.
Das ist gar keine echte Bürgerbeteiligung gefragt.
Verkehrsminister Alexander Dobrindt will den Plan im Sommer dem Kabinett vorlegen. Danach muss der Bundestag über den Bundesverkehrswegeplan abstimmen.
Apropos Verkehrswege, die Bahn selbst hat auch ein gigantisches Reparaturprogramm vor sich. Dass etwas passiert, ist gut, aber dass die Arbeiten am Gleisnetz auch Auswirkungen auf den Fahrplan haben, ist ebenso klar. Die Süddeutsche Zeitung meldete nun heute zum Entsetzen vieler Norddeutscher, dass die Strecke zwischen Hannover und Kassel zwischen dem 24. April und dem 8. Mai gesperrt werden müsste. Was heißt das genau? Lisa Schöniger hat nachgefragt.
Die Bahn verspricht seit dem Mittag Aufklärung über die geplanten Bauarbeiten. Eine Bestätigung gibt es aber immer noch nicht. Dementsprechend unklar ist, ob die Strecke Ende April für ganze 2 Wochen komplett gesperrt wird oder ob es in dem Zeitraum immer wieder kurzfristige Behinderungen geben wird. Eins ist jedoch klar, die Bauarbeiten zwischen Hannover und Kassel werden so oder so zu Verspätungen führen. Fahrgäste müssen damit rechnen, dass ihre Fahrt mindestens 1 Stunde länger dauert als sonst. Das sehen viele Pendler erwartungsgemäß kritisch.
Ich finde das die Krönung und konnte es nicht glauben, weil das ist wieder mal typisch Deutsche Bahn. Ja, ohne Sinn und Verstand.
Also ich denke mal, das wird ganz schön schwierig für die Berufstätigen. Die Bahn muss sich was einfallen lassen. Wir müssen Pendlerbusse einsetzen, weil so geht's nicht.
Ja, ich finde es eine Sauerei von der Bahn, weil sie ohne Rücksicht auf das Publikumverkehr einfach so machen, wie sie denken und sagen, uns ist das egal. Kommen die Leute pünktlich zur Arbeit oder gibt es einen Stau, wenn die zur Messe fahren?
Für die Organisatoren der Hannover Messe ist die geplante Sperrung besonders ärgerlich, denn die Bauarbeiten würden genau in den Zeitraum der Industrieschau fallen. Und die wird in diesem Jahr besonders hochkarätig, denn Partnerland sind die USA. Neben US-Präsident Barack Obama kommen weitere Spitzenpolitiker und Topmanager nach Hannover. Außerdem soll es mehrere Demonstrationen geben. Messesprecher Onura Obukagu sagte, er habe sich eine Ankündigung der Bahn gewünscht, denn über die betroffene Bahnstrecke kommen viele der Besucher nach Hannover.
Für uns sind natürlich Besucher aus dem süddeutschen Raum wichtig. Da sitzen sehr viele große Unternehmen aus dem Bereich des Maschinenbaus und der Zubringer aus Frankfurt. Wir sind natürlich eine sehr internationale Messe. Da ist die Strecke aus Frankfurt als Zubringer für uns natürlich relevant. Und daher werden wir da sehr genau drauf schauen und schauen, inwiefern wir unsere Besucher im Vorfeld dann auch informieren müssen.
Gerd Aschoff vom Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die Bahn scharf für ihr Vorgehen. Sie habe es jahrelang versäumt, die betroffene Strecke zu sanieren. Nun sei offensichtlich eine solch kurzfristige und drastische Maßnahme nötig. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Kassel und Hannover sei schon seit Jahren marode.
Wir hätten es natürlich deutlich besser gefunden, das wäre langfristiger geplant worden und vor allen Dingen auch besser kommuniziert worden, weil die Fahrgäste jetzt diejenigen sind, die sich deutlich strecken müssen.
Die einzigen Anhaltspunkte für Kunden gibt es bisher auf der Buchungswebseite der Bahn. Dort wird auf deutliche Verspätungen und Umleitungen hingewiesen. Wie genau die aussehen werden, wird aber auch dort nicht klar. Auf der Strecke von Hamburg über Hannover, Göttingen bis nach Kassel sollte von Anfang Mai bis Anfang September ohnehin gebaut werden. Das steht schon länger fest. Bahnreisende müssen in den kommenden Monaten also auch ohne die drastische Vollsperrung damit rechnen, dass ihre Fahrt wesentlich länger dauern wird.
Die Zeiten, in denen Jahr für Jahr stolz verkündet wurde, dass die Zahl der Menschen sinkt, die auf unseren Straßen verletzt oder sogar getötet werden, sie sind vorbei. In Deutschland waren es im vergangenen Jahr fast 3% mehr als im Jahr zuvor. Und heute hat die EU-Kommission auch die Statistik für die gesamte EU bekannt gegeben. Karin Bensch dazu aus Brüssel.
Seit Jahren sind erstmals wieder mehr Menschen auf Europas Straßen gestorben. Im vergangenen Jahr kamen EU-weit rund 26.000 Menschen durch Verkehrsunfälle ums Leben. Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle gab es im vergangenen Jahr in Bulgarien, Rumänien und Lettland. Die wenigsten Verkehrstoten wurden dagegen auf Malta verzeichnet, in Schweden, in den Niederlanden und in Großbritannien. Deutschland liegt mit 43 Verkehrstoten pro 1 Million Einwohner deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Allerdings sei man weit vom Ziel entfernt, die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 zu halbieren. Zum ersten Mal erfasst die EU-Kommission auch die Zahl der Schwerverletzten in ihrem Bericht. Danach sind im vergangenen Jahr durchschnittlich 135.000 Menschen auf europäischen Straßen schwer verletzt worden, sagt die EU-Verkehrskommissarin Bulc. Die meisten von ihnen waren Fußgänger, Radfahrer oder ältere Leute. Damit weniger Menschen auf europäischen Straßen verletzt oder getötet werden, müssen die Mitgliedsländer mehr machen. Wir brauchen mehr Geschwindigkeitskontrollen, sicherere Straßen und Fahrzeuge, forderte Bulc. Ein Problem sei, dass viele Mitgliedstaaten immer weniger Geld in die Verkehrssicherheit investierten. Straßenbeläge und Ampelanlagen entsprechen in vielen EU-Ländern nicht den Standards. Und dann gäbe es da noch einen ganz wichtigen Faktor, den Faktor Mensch. Ein Fehlverhalten der Fahrer von Autos und Lastwagen sei einer der Hauptgründe für die vielen Verkehrsunfälle. Zu schnell, zu risikoreich und zu abgelenkt. Etwa durch den Blick aufs Handy-Display, wenn mal wieder eine Nachricht eingegangen ist. Oder durch das Telefonieren während der Fahrt mit dem Mobiltelefon am Ohr.
Und zum Ende der Sendung noch ein Nachruf auf Imre Kertész. Roman eines Schicksalslosen. Für dieses Buch und andere Bücher über Auschwitz erhielt er 2002 den Literaturnobelpreis. Natascha Freundl erinnert an den großen ungarischen Erzähler, der heute im Alter von 86 Jahren gestorben ist.
Wir müssen uns Imre Kertész als glücklichen Menschen vorstellen, obwohl er wenig Glück hatte.
Ich habe in früher Kindheit gelernt, dass ich meiner Heimat am besten diene, wenn ich Zwangsarbeit leiste und mich danach ausrotten lasse.
Imre Kertész war 14, als er auf dem Weg zum Arbeitsdienst bei Budapest verhaftet und in einen Zug nach Auschwitz gesteckt wurde, zusammen mit 17 Gleichaltrigen, die wie er den Judenstern trugen.
Auschwitz-Birkenau stand dort, in der spitzen, schnörkeligen Schrift der Deutschen, verbunden durch ihren doppelt gewellten Bindestrich. Später, so wurde erklärt, übersetzt und von Mund zu Mund weitergegeben, würden alle ihr Eigentum selbstverständlich zurückerhalten. Zuvor aber erwartet die Sachen eine Desinfizierung, uns selbst aber ein Bad. Das war in der Tat an der Zeit, wie ich fand.
In Kertész' Roman eines Schicksallosen berichtet ein junger Mann von seiner Ankunft in Auschwitz. In einer unerhörten Sprache des Staunens, in der das Unfassbare Normalität ist. 13 Jahre, von 1960 bis 1973, hat Kertész an seinem ersten Roman gearbeitet. Dabei hat er seine Erinnerungen an Auschwitz und Buchenwald, an sein Überleben und seine Rückkehr nach Budapest in große Literatur verwandelt, ohne Pathos und ohne zu moralisieren.
Ja, ich weiß, dass was ich schreibe, ist etwas düster vielleicht. Aber das Schreiben selbst ist für mich eine Freude. Also ich habe noch keinen Künstler gesehen, der aus Unglück schafft. Bei dem Schaffen, wenn ich einen guten Satz niederschreibe, dann bin ich wirklich glücklich.
Ich liebe Widersprüche, so Kertész in seiner autobiografischen Selbstbefragung Dossier K. Und paradoxerweise fand er seine geistige Freiheit im kommunistischen Ungarn, wo er sich mit Übersetzungen und Lustspielen über Wasser hielt. Sein Roman eines Schicksallosen, 1975 eingereicht, wurde erst zurückgewiesen, dann gedruckt, aber totgeschwiegen. Im Roman Fiasko von 1988 hat Kertész diese Erfahrung des Scheiterns verarbeitet und damit eine Fortsetzung von Schicksallosigkeit geschrieben, über die Konformität im Kommunismus. 2 Jahre später Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. Der schmerzhafte Monolog eines Auschwitz-Überlebenden, der keinen nachkommen will.
Ich habe mich, und vielleicht ist das keine schiere Selbsttäuschung, bemüht, die existenzielle Arbeit zu verrichten, die mir das Überleben von Auschwitz gewissermaßen als Pflicht auferlegt hat.
Auschwitz, die Stunde Null. Für Kertész die Abwertung aller Werte und Ausgangspunkt seiner Selbstverteidigung. Als Zeuge und Künstler, der das Erlebte in einzigartige Literatur bannen kann. Ausgerechnet in Deutschland fand dieses Werk besonders große Anerkennung. 10 Jahre lebte Kertész in Berlin, bevor er schwer krank nach Budapest zurückkehrte. Der Berliner Akademie der Künste hat er sein Archiv überlassen und dort konnte man ihm manchmal begegnen. Einem eleganten Herrn mit Hut, zuletzt im Rollstuhl, aber immer mit einem leise ironischen, offenen, beinahe zärtlichen Blick.
Mit diesem Nachruf auf Imre Kertész endet das Echo des Tages. Sie finden die Sendung in Kürze auf ndr.de/info und wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Sabine Rhein.